Ja, ich habe nur gar nicht mitgerechnet, dass sie jetzt dann kommen. Dann ist das Beste, wir beten nochmal, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns Gottes Wort sagen möchte. Danke, Herr, dass du uns dein gutes Wort gibst und dass wir deinetwegen auch hier sind und dass dieses Wort uns leiten möchte und dass dieses Wort beständig ist und ewig und die Wahrheit, die nicht vergeht. Und so bitten wir dich jetzt, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns offen machst und dass wir hören, wie Jünger hören. Öffne du auch meinen Mund und hab Dank dafür. Amen. Die Überschrift auch über diesen Text heute ist so eine kleine Predigtreihe, hat ja der Ernst Günther beim letzten Mal schon gesagt, die heißt Wunder sind für mich kein Problem. Das liest sich so einfach und so leicht. Habe ich gedacht, für mich eigentlich schon. Also, so leicht kann ich das nicht sagen. Ich lese euch mal den Bibeltext vor, der vorgegeben ist. Und zwar Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 43. Apostelgeschichte 9, 36 bis 43. Da heißt es, in Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte oder tat. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf und erreichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Könnt ihr verstehen, warum mir das Probleme macht? Also, mir wäre es eigentlich fast lieber, es wäre nicht in der Bibel gestanden. So was. Aber es steht nun mal. Wunder sind für mich kein Problem. Man kann reden über Buße, über Vergebung, über Sünde, könnte ich viel sagen, über das Kreuz. Das sind alles Dinge aus dem Erfahrungsschatz, den wir haben, den ich habe. Aber dass jemand tot war, auferweckt wurde, ich habe sowas noch nie erlebt. Und wenn jemand unter uns ist, der das erlebt hat, dann möchte ich sagen, dann soll derjenige jetzt hier vorkommen und hier weitermachen. Also Wunder sind für mich in dem Fall schon ein Problem. Für mich, nicht für Gott. Es ist Gottes Wort, was wir lesen. Und Ich sage eins, es ist genau so geschehen, wie es hier steht. Und das glaube ich. Es ist genau so geschehen, wie es hier steht. Die modernen Theologen und die Bibelkritiker, die würden das natürlich anders auslegen. Die würden das vielleicht bildlich sehen, würden vielleicht das auf jeden Fall nicht wörtlich nehmen und sagen, dass wir daraus vielleicht meditative Erfahrungen machen sollen und so weiter mit neuem Leben. Oder die Kritiker würden sagen, sie war nicht tot, sondern nur scheintot. Aber das tun wir nicht. Wir nehmen das so, wie es da steht. Ich habe drei Punkte, über die ich etwas sagen möchte. Punkt 1, Wunder. Wunder in der Bibel und vielleicht heute. Das erste, das zweite und dritte, einfach über die Personen in unserer Geschichte, über den Petrus und über die Tabitha. Also, Punkt 1, ein paar Gedanken über Wunder. Wer letzten Sonntag da war, Ernst Günther, hat über den Paulus, Saulus geredet, über seine Bekehrung und uns gesagt, das größte Wunder überhaupt ist, wenn ein Mensch zu Jesus findet und sich bekehrt. Das ist das größte Wunder. Von daher, und das stimmen wir mit ein, das können wir nur bekräftigen, und von daher ist das, was wir hier lesen bei der Tabitha, dass sie auferweckt wurde vom Tod, das ist, ich sag's mal, gegenüber dem Wunder der Bekehrung ist es eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit für unseren Gott. Sag mal, das macht Gott mit der linken Hand. Die Welt hat auch den Begriff Wunder übernommen. Es gibt ein Wunder von Bern. Wer weiß, was das war? Fußball, gell? Fußball, Weltmeisterschaft, 54. Oder sieben Weltwunder. Ich weiß nicht, ob er die aufgezählt bekommt. Ich kann sie nicht, aber egal. Wir verstehen unter Wunder etwas Außergewöhnliches, etwas, was außerhalb des Normalen liegt, außerhalb der Naturgesetze, die wir kennen. Für uns sind es Wunder. Warum? Weil wir sie nicht erklären können. Weil wir nicht verstehen, wie sowas funktioniert, wie sowas gehen kann. Für uns sind es Wunder. Aber für den, dessen Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken, ist ein Wunder kein Wunder. Der weiß ja, wie es geht. Wie sagen die Schweizer, wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, nein, Gott hat es erfunden. Ich habe schon eher gedacht, wenn ich das zum Beispiel lese, wie Jesus 5000 Leute gespeist hat, wie sich das Brot vermehrt hat, das hätte ich gerne gesehen, wie das funktioniert. Da berichtet uns die Bibel aber nichts. Wir wissen es nicht, aber der Herr weiß es. Also ich möchte festhalten, wir glauben der Schrift, so wie es steht, und wir glauben, dass die Tabitha hier vom Tode auferweckt wurde. Denn es ist ein Grundsatz für uns, wir nehmen die Bibel wortwörtlich, wir nehmen die Bibel wortwörtlich da, wo sie wortwörtlich zu nehmen ist, da wo es einen Sinn gibt, da nehmen wir sie auch so. Aber dennoch bleibt die Frage, wie ist das heute? Kann Gott auch heute solche Wunder tun? Wie oft sind wir doch mit unheilbaren Krankheiten konfrontiert? Oder auch wir Älteren stehen oft am Grab von Bekannten, von Menschen, die wir kennen. Kann Gott Malachi 3 heißt es von Gott, er sagt, ich verändere mich nicht. Gott verändert sich nicht. Wenn er damals konnte, dann muss er heute auch können. Das glauben wir. Kann Gott? Ja. Nächste Frage. Tut Gott? Beziehungsweise erwarten wir noch, dass Gott Wunder tut? Oder sind wir so weit abgestumpft, dass wir sagen, wir beten nur noch, wenn wir in so eine missliche Lage kommen, wir beten nur noch darum, dass wir irgendwie durchhalten, dass wir irgendwie durchkommen? Also, ich glaube, man braucht kein Charismatiker zu sein. Gott tut auch heute noch Wunder. Das geschieht. Aber in der Regel geschieht es im Verborgenen, im Stillen. Ich bin da sehr vorsichtig und sehr skeptisch, was diese Heilungsgottesdienste und dergleichen angeht. Ich sag's mal eins, das gleich so, ich habe mal da reingeklickt, ganz schnell, in YouTube, man kann ja sich solche Dinge anschauen, aber wenn ich das, ich habe nur ein paar kurze Ausschnitte gesehen, das hat mir schon gereicht. Wenn dort eine Frau in der Art einer Werbeveranstaltung sagt, du brauchst deine Hand nur irgendwo hinzuhalten, Gott heilt dich auch online, habe dann schnell wieder weggeschalten. Also das ist nichts für mich, sage ich mal. Die Bibel sagt, der Glaube kommt durch die Predigt. Die Predigt durch das Wort Gottes. Dennoch glauben und wissen wir, dass Gott da und dort auch Wunder tut, auch heute noch. Er kann, weil er Gott ist. Jetzt müssen wir aber eins festhalten und das finde ich wichtig, wir haben hier in der Bibel die Apostelgeschichte vor uns. Apostelgeschichte. Und wie der Name sagt, ist die Apostelgeschichte ein Geschichtsbuch und ist kein Lehrbuch. Was ist ein Lehrbuch? Das heißt, wenn der Herr uns in den Evangelien, wenn der Herr Jesus uns in den Evangelien sagt, macht das so oder tut das so, macht das, dann gilt das, dann sollen wir das so machen und so tun. Oder wenn der Paulus oder Petrus in den im Neuen Testament, in den Briefen uns anweist, macht das so, dann gilt das für uns, dann sollen wir das auch tun. Das sind Lehrbücher. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Sie ist ein Geschichtsbuch. Wir können doch nicht zu unseren Ältesten sagen, jetzt macht's doch dem Petrus nach, geht hin, weckt Tote auf, macht Leute gesund. Das wünschen wir uns immer. Man sagt, man wünscht sich, dass der Geist wirkt wie in der Urgemeinde. Urgemeinde, der Heilige Geist soll so wirken. Aber stellt euch vor, es wäre so. Stellt euch einmal vor, das wäre so. Und jetzt denkt an Ananias und Sapphira. Wo wären wir denn? Ich glaube, da wäre nicht so viel da heute. Ich wäre auch nicht da, wenn der Geist noch so wirken würde wie in der Urgemeinde. Oder denkt an 1. Korinther 11, wo es heißt, in der Gemeinde sind viele Kranke und viele sind schon gestorben. Warum? Weil sie das Abendmahl nicht gebührend gefeiert haben. Überlegt selber. Das wäre, wenn der Geist wirken würde wie in der Urgemeinde. Dennoch, es ist nicht zu übersehen, am Anfang der ersten Christenheit, so wie wir es hier lesen in der Apostelgeschichte, Da sind viele Wunder geschehen. Und die Bibel sagt uns auch, warum. Ich lese das mal in Hebräer 2, und zwar Vers 2 bis 4. Noch schön aufschlage. Hebräer 2, Verse 2 bis 4. Da schreibt der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes: Denn wenn das, also er warnt uns, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing. Das durch Engel gesprochene Wort, das ist das Gesetz, das alte Gesetz des Mose. Und die Engel, die haben irgendwo eine Aufgabe gehabt bei der Übermittlung des Gesetzes. Das lesen wir in der Bibel. Also, wenn dieses Gesetz, wenn das übertreten wurde und jeder Ungehorsam bestraft wurde, dann heißt es, wie wollen wir im Neuen Testament entfliehen, wenn wir eine so große Errettung, also das Evangelium, wenn wir so eine große Errettung missachten? Dieses Evangelium wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, also durch Jesus Christus, in den Evangelien, und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das heißt, die Apostel, die ihn gehört haben, die ihn gesehen haben, und das ist der Bibel sehr wichtig, dass die Zeugen in der Apostelgeschichte, die das Evangelium verbreitet haben, dass das Augenzeugen und Ohrenzeugen war, so wie der Petrus uns ja schreibt. Wir haben gesehen, wir haben ihn gesehen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, sagt der Johannes. Also das waren Augen- und Ohrenzeugen, nicht irgendwelche, die das von irgendjemand gehört haben. Diese wurde uns zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Und jetzt gilt's, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das ist hier wichtig, dass wir das verstehen. Was heißt es jetzt? Gott hat das, was die Apostel weitererzählt haben über Jesus, als sie evangelisiert haben, Gott hat dieses Evangelium von Jesus Christus bestätigt. Wie konnte er es bestätigen? Durch Wunder und Zeichen und Kraftwirkungen. Deshalb sind die Wunder geschehen. Es sollte ein Zeichen sein für die ungläubigen Juden, die damals den Herrn gekreuzigt haben. Es sollte ein Zeichen sein, das, was die Apostel euch erzählen, das ist wahr. Deshalb waren diese Wunder da. Und es sollte Zeichen sein für die Juden, die Jesus gekreuzigt haben, wo er sagt, seht ihr Juden, es war doch der Messias. Es war der Messias, der da war. Und es sollte ein Zeichen sein für die Juden, dass die haben ja immer geglaubt, wir sind das auserwählte Volk, die anderen können gar nicht, ich sag's mal, in den Himmel kommen, nur wir Juden kommen in den Himmel. Und durch diese Zeichen hat Gott bewirkt und den Juden vor allem zeigen wollen, auch die Heiden, die Nationen sind erwählt, auch für die gilt das Evangelium. Deshalb gab es am Anfang dieser Evangelisation in der Apostelgeschichte diese Zeichen und viele Wunder. Und jetzt beachten wir noch etwas. Der Hebräerbrief sagt, das haben wir gerade gelesen, Gott gab sein Zeugnis dazu. Ich habe das jetzt betont. Er gab. Das ist Vergangenheit. Vergangenheit. Das bezieht sich auf diese erste Zeit der Gemeinde. Danach wurden die Wunder weniger. Und wenn man einmal in der ganzen Bibel den Wundern nachspürt, dann stellt man fest, dass sie immer dann auftraten, vermehrt auftraten, wenn eine neue Heilszeit begonnen hat. Können Sie ganz kurz durchgehen? Die Wunder der Schöpfung. Ganz am Anfang der Bibel waren Wunder. Dann Wunder bei der Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten, als das Volk ins Land Kanaan einzog. Häufung von Wundern. Dann die Wunder, die Jesus tat, als Zeichen, der Messias ist jetzt da. Das wollte er damit ausdrücken. Und hier haben wir die Wunder der Apostelgeschichte als Bestätigung, dass eine neue Zeit, die Zeit der Gnade, begonnen hat. In Zukunft wird es in der Offenbarung werden wieder weitere Wunder genannt, die jetzt für uns jetzt noch nicht da sind, und bis hin zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Soweit diese paar Gedanken zu den Wundern in der Bibel. Was nehmen wir mit? Ich habe mal den Satz gehört und den finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, Kurt Scherer hat den mal gesagt, wir sollen nicht wundersüchtig sein, aber auch nicht wunderflüchtig. Vielleicht können wir das so mitnehmen. Schauen wir uns die Personen an in unserer Geschichte, den Petrus und die Tabitha. Beides waren Menschen, die sich vom Herrn Jesus gebrauchen ließen, jeder auf seine Art, und so möchte es natürlich auch der Herr von uns. Petrus, über ihn braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe gedacht, den kennt jedes Kind, aber dann kam mir, frag mal in Berlin auf der Straße nach, wer der Petrus ist. Ich weiß es nicht, ob die das wissen. Aber wisst ihr, was hier in der Geschichte auffällt? Hier wird immerhin von einer Totenauferweckung gesprochen und erzählt. Jede Tageszeitung bei uns würde sich überschlagen mit riesigen Titelzeilen. Sensation und so weiter. Unsere Bibel, die berichtet ganz nüchtern, ganz einfach davon. So ist Gott. Für ihn ist das nichts Besonderes. Wunder sind für ihn kein Problem. Für Gott. Petrus war in Lydda, heißt es, und weil Lydda nahe bei Joppe liegt, weil Lydda nahe bei Joppe liegt, nahe ist relativ, das waren ungefähr 16 Kilometer, und das zu Fuß. Wie schnell läuft man das? Also 4 Stunden, 3 Stunden, ja. Je nachdem, der Petrus war ja nicht der Schnellste. Wir wissen das aus den Evangelien, der Johannes war ja viel schneller. Also 4 Stunden vielleicht schon. Ja, also man wollte den Petrus holen, als die Tabitha gestorben war. Es ist übrigens das gleiche Joppe, wohin der Prophet Jona damals gegangen ist, von dem wir ja auch gehört haben, das heutige Jaffa. Nun, die Tabitha war gestorben. Warum, wenn sie tot war, warum wollte man jetzt den Petrus noch holen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht sollte er ein wenig Trost vermitteln. Oder haben die Jünger in Joppe doch insgeheim, sie haben ja gehört, dass der Petrus dort in der anderen Stadt eine Krankenheilung gemacht hat. Vielleicht haben sie insgeheim gehofft, der Petrus, der kann vielleicht noch was machen. Ich musste an die Maria denken. In Johannes 2, bei der Hochzeit von Kana. Sie haben keinen Wein, sagt sie zu Jesus. Sie haben keinen Wein. sagt sie zu Jesus. Und er weist sie ab. Er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber insgeheim hofft die Maria doch, dass Jesus noch was macht. Weil sie weist dann die Diener an und sagt, was er euch sagt, das tut, das macht. Also sie dachte, man muss alle Zeit bereit sein. Kann ja sein, er macht was. Gilt auch für uns, bereit sein. Bereit sein, wenn der Herr wirkt. Und vielleicht war es das, was die Jünger in Lydda bewog, dass sie Petrus gerufen haben. Wir lesen, Petrus stand auf und ging mit. Und als er dort in dem Obersaal war, wo die Tote aufbewahrt war und die ganzen Witwen ihm gezeigt haben, was die Tabitha alles für sie genäht hatte, da geht er hin, schickt alle raus. Vielleicht ist ihm eingefallen, wie er war ja dabei, wie Jesus die Tochter des Jairus geheilt hatte oder zu neuem Leben erweckt hatte. Auch da hat er alle rausgeschickt. Petrus braucht keinen Lärm. Petrus braucht keine Zuschauer, wie bei einem Heilungsgottesdienst. Petrus möchte allein sein. Allein mit Gott und mit der Toten. Und das zeigt mir, Gott tut seine Wunder in der Regel in der Stille. Ganz einfach steht da, Petrus kniete nieder und betete. Jetzt hätte man natürlich gerne gewusst, was er da betet. Steht nicht da. Warum steht es nicht da? Weil wir das dann immer nachahmen würden. Ob er wohl den Zauberspruch, also ich sag's mal, Zauberspruch in Anführungszeichen, in Jesu Namen benutzt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber eins wissen wir, Petrus war ein Mann des Gebets. Er ist es geworden. Früher war er impulsiv, war er draufgängerisch, hat reingeschlagen sofort. Jetzt betet er. Im Gebet konnte der Herr ihm Dinge zeigen, die vorher nicht bekannt waren. Wie zum Beispiel auch da, wo er, dann nachher zu dem Hauptmann Cornelius ging, wo er die Tür zu den Heiden aufmachen durfte. Vielleicht bekam der Petrus im Gebet die Gewissheit, dass Gott die Tabitha jetzt auferweckt. Oder er bekam sie schon auf dem Weg dorthin. Bei 16 Kilometern kann man ja viel beten. Der Petrus war ein Jünger geworden, der Grenzen überschritt. Und das sehen wir hier, das sehen wir daran, dass er die Tür zu den Heiden dort aufmachen durfte. Und hier im letzten Vers heißt es, er blieb noch einige Tage. Der Herr hatte ihm gesagt, ja, Petrus, weide meine Lämmer. Also kümmere dich um die Neubekehrten, so wie sich hier etliche neu bekehrt hatten, nachdem die Tabitha auferweckt worden war. Und das hat er sicher gemacht. Er hat sich um die Gläubigen gekümmert, weil der Herr es ihm gesagt hatte, weide meine Lämmer. Und warum steht das da? Am Schluss, er wohnte bei einem Simon, einem Gerber. Warum steht es extra da? Gerberei war bei den Juden kein anständiges Gewerbe, weil man ständig Kontakt hatte mit toten Tieren. Und das macht unrein. Aber diese Vorurteile hat der Petrus alle abgelegt. Alle hat er abgelegt. Und auch wir müssen uns das immer wieder sagen, der Herr schließt keinen Menschen aus vom Evangelium. Er schließt keinen Menschen aus vom Heil. Es ist keiner zu gut und keiner zu schlecht für das Evangelium, für das Heil in Jesus. sonst wären wir nämlich auch nicht hier. Zum Schluss ein paar Gedanken über die Tabitha. Sie wird auch Dorcas genannt, aber auf Deutsch heißt sie Gazelle. Also wahrscheinlich war sie eine schnelle, flinke Frau, sonst würde man nicht Gazelle sie genannt haben. Ich kann mir es nicht vorstellen. Sonst, die Tabitha hatte eine, zu ihren Lebzeiten, sie hatte eine Begabung. Und sie konnte was, was der Petrus zum Beispiel nicht konnte, sie konnte gut nähen. Und das war ihre Fähigkeit und mit dieser Fähigkeit hat sie Gott gedient, zum Wohl der anderen. Ob sie verheiratet war, ob sie alleinstehend war oder verwitwet, wie viele Witwen damals, wie es viele Witwen gab, wir wissen es nicht, steht nicht da. Tatsache ist, es gab ja auch viele, die gestorben sind. Warum hat der Herr sich ausgerechnet die Tabitha ausgesucht? Dass der Petrus dorthin geht. Nun, vielleicht kann man sagen, sie steht für all die vielen, die da und dort in unseren Gemeinden dienen. Und solche, die kleinen Dinge, die kleinen Dienste tun, solche meint der Herr hier. In Gottes Augen sind diese kleinen Dienste, so wie sie die Tabitha getan hat und so wie sie überall in den Gemeinden geschehen, sind sie nicht klein. Man braucht jeden. Man braucht vor allem Menschen, Geschwister, die in den Gemeinden die kleinen Dinge tun. Also nicht nur die Leiter sind wichtig, wenn sich niemand um die Kinder kümmert oder wenn sich niemand ums Haus kümmert, Essen oder Trinken oder dass man einander privat auch unter die Arme greift und hilft, wenn wir keine Beter hätten. Ich sag mal, das sind alles solche Tabitha-Dienste. Das sind alles solche Tabithas. Und ich möchte es hier auch an dieser Stelle sagen, in Wallstätten hier, wir dürfen uns freuen in Wallstätten, dass wir so viele kleine, so viele Tabithas haben, die da und dort ihre Gaben mit in unsere Gemeinde einbringen. Sonst würde das nämlich nicht funktionieren. Vielen Dank jedem, der irgendwo da seine Gabe mit einbringt. Auch wenn man denkt, ich tue ja nicht viel. Aber das ist viel in den Augen Gottes. Und wenn manches im Verborgenen geschieht, eins ist gewiss, Jesus sieht das, so wie er das auch bei der Tabitha gesehen hat. Und für wen machen wir denn das? Alles, was er tut, heißt es im Kolosserbrief, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen. Für unseren Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater durch ihn. Tabitha war, es heißt, sie war reich. Aber nicht mit Geld, sondern reich an guten Werken. Also ein Christ darf reich sein, aber reich an guten Werken. Das heißt, auch Wohltätigkeiten, und es steht da, die sie tat oder die sie vollbrachte. Also manchmal ist es ja so bei uns, dass wir denken, wir sollten da oder dort etwas tun oder hingehen. Und dann kommt der Feind und nimmt uns das wieder weg und es ist weg. Bei Tabitha hieß es, die sie tat. Also sie hat das, was sie sich vorgenommen hat, auch getan. Sie tat es. Es ist nicht bei der Absicht geblieben. Sie liebte nicht mit Worten, sondern mit der Tat. So wie es auch im 1. Johannesbrief heißt, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir wissen, dass die Tabitha die guten Werke nicht getan hat, um gerettet zu werden, so wie wir es auch nicht tun, sondern weil sie gerettet war, aus Liebe zum Herrn Jesus und zu den Geschwistern. Und so kam es, als sie plötzlich starb, dass sie vermisst wurde. Sie wurde vermisst. Vielleicht stellen wir uns mal die Frage, würde man mich vermissen? Würde man mich vermissen? Würde man mich am Sonntagmorgen vermissen, wenn ich nicht käme? Würde man mich vermissen im Gebetskreis, im Hauskreis? Oder würde es gar nicht auffallen, weil ich sowieso nur hin und wieder komme? In 2. Chroniker 21 heißt es, nur mal so nebenbei, von einem gottlosen König, der hieß Joram. Da heißt es, dass als er starb, er gar nicht vermisst wurde. Da heißt es, er ging dahin, ohne bedauert zu werden. Das ist schlimm. Aber es gilt uns allen. Es gilt uns allen, wenn wir merken, als Gemeinde, als Gemeinschaft, der oder die Geschwister, die fehlen heute. Und die fehlen beim nächsten Mal. Und nochmal vielleicht, dass wir nachfragen, dass wir hingehen, dass wir nachfragen, was ist mit euch? Du bist uns wichtig. Mach ja Schluss. Ich konnte jetzt nicht viel sagen über Totenauferweckung, über das Wunder, was überhaupt geschehen ist. Aber etwas nochmal. Diese übernatürlichen Dinge, von denen wir in der Bibel lesen oder die auch heute da oder dort geschehen, für unseren Gott ist es kein Wunder. Es ist für unseren Gott eine Kleinigkeit. Das größte Wunder, dass wir, dass ich, dass ihr bekehrt seid, ein neues Herz bekommen habt. Oder noch nicht? Das hat nämlich Gott alles gekostet. Das möchte ich hier sagen. Es hat Gott alles gekostet. Dafür gab er seinen Sohn. Die Tabitha, das macht er mit der linken Hand. Aber dass wir neues Leben haben, das hat Gott seinen Sohn gekostet. Wegen meiner Sünden. Wegen meiner Sünde musste er am Kreuz sterben. Und dann heißt es im ersten Kapitel vom Epheserbrief, Vers 20, ich sage es jetzt einfach nur mit meinen Worten. Dort heißt es, dort steht von der Kraft Gottes. Ich sage es mit meinen Worten. Gott musste, als Jesus gestorben war, seine ganze Kraft aufwenden, um Jesus von den Toten aufzuerwecken und ihn zu seiner Rechten einzusetzen. Da brauchte Gott seine ganze Kraft. Ist uns auch verständlich, klar, weil sich die ganze Unterwelt dagegen stemmte. Da brauchte Gott seine ganze Kraft. Und deshalb, weil es den Herrn so viel kostete, mich zu retten, deshalb ist das größte Wunder. Und ich sage, wenn einer noch unter uns ist, der dieses Wunder der Bekehrung, der Wiedergeburt noch nicht erlebt hat, das Angebot Gottes steht immer noch. Das Angebot Gottes steht immer noch. Er sagt, komm. Und das gilt. Kommt, kommt her. Martin Luther hat gesagt, wenn der Markt da ist, dann muss man zugreifen. Noch ist der Markt da. Kommt, ich möchte beten. Wir danken dir, lieber himmlischer Vater, dass für dich Wunder kein Problem sind. Aber wir möchten dir auch danken dafür, dass für uns das, was wir immer wieder hören und was für uns manchmal so selbstverständlich ist, dass du deinen Sohn gabst, um uns zu retten, dass wir das erkennen, dass es das größte Wunder der Welt ist. Und ich bitte dich für jeden von uns, Herr, dass wir das doch auch mitnehmen möchten. Und wenn nur einer unter uns ist, der das noch nicht hat, dann wirke du an jedem Herzen und rufe und gehe nach und lass deine ganze Kraft hier auch wirken, dass dieses große Wunder geschieht. Amen.